Moin, auch von meiner Seite. Bevor ich loslege, ein Dankeschön an die Technik. Gestern ist mein Computer abgeschmiert, ich konnte nichts mehr ausdrucken, nichts mehr schicken und so. Und dann bin ich heute Morgen mit einem Stick gekommen und habe gesagt, könnt ihr da nicht noch das und das? Och, sagt er nur, überhaupt kein Problem, mache ich. Also, vielen Dank. Es gibt in der Bibel einige Personen, denen wir so einen Beinamen beigefügt haben. Ich erzähle mal von einer, wisst ihr sofort, wie der genannt wird. Ein junger Mann, der zu seinem Vater kommt und sagt, zahl mir mein Erbe aus. Wie nennt man den? Der verlorene Sohn, obwohl er nachher der gewonnene Sohn war. Also der verlorene Sohn, der hat so einen Beinamen bekommen. Irgendwann in den Jahrhunderten Kirchengeschichte hat sich das so eingeschliffen und jeder hat sofort vor Augen, verlorener Sohn. Oder ein anderer, auch ein junger Mann, der sehr viele Fragen hatte, der aus wohlhabenden Hause kam und zu Jesus ging und sagt, wie kriege ich dein ewiges Leben? Und dann fragt er nach und dann fragt er nach und wisst ihr schon, wen ich meine? Der reiche Jüngling, jawohl. Also man nennt ihn den reichen Jüngling, weil er aus wohlhabendem Hause kam. So, und ein dritter, um den geht es heute. Jesus war auferstanden, ist seinen Jüngern begegnet. Wisst ihr schon wen? Wer? Der ungläubige Thomas. Wir reden von dem Apostel Thomas, nicht von Pastor Thomas. Man nennt ihn den ungläubigen Thomas. Und mein Ziel ist, dass wir am Ende der Predigt sagen, dem geben wir einen anderen Beinamen. Ja, so ist es. Irgendwie kriegen die so einen Begriff, da ist etwas Bestimmtes und dann verbinden wir das und sagen, jawohl, das ist es. Wir gucken uns das jetzt mal an, wie er zu diesem Beinamen gekommen ist. Jetzt brauchte ich, genau. So, und jetzt hoffe ich, dass das funktioniert mit der Technik. Wenn nicht, liegt es nicht an der Technik, dann schieben wir alles auf die Müllabfuhr oder so. Als nun an jenem Tag, dem ersten der Woche Abend, als es Abend geworden war und die Türen verschlossen waren an dem Ort, wo sich die Jünger versammelt hatten aus Furcht vor den Juden, da kam Jesus, trat in die Mitte und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände, seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus wiederum zu ihnen, Friede sei mit euch, gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an, sprach zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden vergebt, den sind sie vergeben, welchen ihr sie behaltet, den sind sie behalten. Thomas aber, einer von den Zwölfen, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten sie ihm die anderen Jünger, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht meine Hände in seine Händen, die Nägelmale sehe, meine Finger da auch noch rein tue und meine Hand in seine Seite lege, werde ich es niemals glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger wieder drin, also ist eine ganze Woche vergangen, und Thomas war bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt in ihre Mitte und spricht, Friede mit euch. Dann spricht er zu Thomas, jetzt reiche mir deine Finger. Sieh, meine Hände. Und reich deine Hand her, lege sie in meine Seite. Und jetzt sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Also wir sehen schon, daher kommt dieser Begriff. Und Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus spricht dann zu ihm, Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind, die nicht sehen und doch glauben. Da sprach Thomas, der im Zwilling gelandet, Falsch, falsch, das war ein zu viel. Also, glückselig, die mich gesehen haben. Glückselig sind, die nicht sehen und doch glauben. So, jetzt haben wir es hingekriegt. Ja, also das war schon ziemlich dramatisch, was sich da abspielte nach Ostern. Jesus ist den Jüngern begegnet, Thomas war nicht da und die erzählen ihm dann nachher, Jesus war hier und er hat gesagt, das glaube ich nicht, das will ich jetzt ganz genau wissen. Eigentlich ein bisschen makaber, dass er sagt, ich will so mein Finger in die Nägelmale legen, meine Hand in die Seite legen. Er sagt also, so würden wir das heute wahrscheinlich ausdrücken. Ich will das ganz genau wissen. Ich will das fühlen, dass er wirklich auferstanden ist. Ich kann mir das nicht anders vorstellen. Selbst wenn ihr mir das erzählt, vielleicht habt ihr nur irgendeine Vision gehabt oder so. Und dann passiert es. Es vergeht eine ganze Woche, bis Jesus dann wiederkommt, wo Thomas auch da ist. Und dann kommt es zu dieser Situation, dass Jesus sagt, ja, jetzt komm, ich gebe dir jetzt eine Bestätigung, wie du sie brauchst. Eine Bestätigung, eine Stärkung, so wie du es brauchst. Thomas braucht es in dieser Weise. Wir werden uns sein Leben, auch sein weiteres Leben noch so ein bisschen angucken. Aber wir werden entdecken, Thomas, wenn wir das reduzieren auf der ungläubige Thomas, auf diese eine Situation, dann werden wir seiner Person gar nicht gerecht. Im Johannesevangelium wird mehr über Thomas gesagt. In den anderen Evangelien wird er nur aufgezählt mit den anderen Aposteln. Und im Johannesevangelium steht einiges mehr. Hier ist, bitte. So, besser? Aha, okay, ja, danke. Ich höre es ja nicht, aber danke. Gut, also, es war folgende Situation. Lazarus war gestorben und dort, wo er lebte, hatten sie versucht, Jesus zu steinigen. Und dann sagte er zu seinen Jüngern, komm, wir gehen dahin. Wir gehen dahin. Und dann war es gerade der Thomas, der sagte, lasst uns mit ihm hingehen, damit wir mit ihm sterben. Thomas ist also derjenige, der hier eine enorme Kraft aufgebracht hat, der loyal war zu Jesus, der sagte, komm, kommt alle mit. Er konnte die anderen mitreißen. Und er war bereit, auch für Jesus zu leiden. Also er war bereit, wirklich was einzusetzen. Ganz anders wie der ungläubige Thomas, nicht wahr? Da spüren wir eine Kraft, da spüren wir, dass er sagt, jawohl, es geht weiter. Und es gibt noch eine zweite Stelle im Johannesevangelium. Und da sagt Jesus Folgendes, wenn ich hingehe, euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Wohin ich aber gehe, wisst ihr und ihr kennt den Weg. Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie können wir den Weg kennen? Thomas stellt hier eine ganz entscheidende Frage. Es ist der fragende Thomas. Und dann kommt ein Satz, den haben wir so oft gehört und der wird so oft zitiert. Vielleicht wäre dieser Satz nie gefallen oder in dieser Weise gefallen, wenn Thomas nicht diese Frage gestellt hätte. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als durch mich. Also der fragende Thomas, der es genau wissen will. Er braucht ein festes Fundament, er braucht Antworten auf die Fragen und selbst wenn Jesus irgendetwas sagt, gibt er sich nicht zufrieden, bis er es verstanden hat. Er sucht ein festes Fundament. Er sucht eine Überzeugung direkt bei Gott, eine Überzeugung, die ihm hilft, dann auch später einen schwierigen Weg zu gehen. In der Bibel werden wir tatsächlich auch hingeführt, so etwas zu tun. Von den Leuten in Beröa, in Thessalonich wird gesagt, diese waren edler gesinnt, in Beröa, wären edler gesinnt als die in Thessalonich, nahmen das Wort mit aller Bereitwilligkeit auf und sie forschten täglich in der Schrift, ob es sich so verhielte. Wir werden angeleitet, es so zu machen. Oder auch dieser Vers aus dem Thessalonicher Brief, prüfet alles, behaltet das Gute. Also es ist gut, wenn wir den Dingen auf den Grund gehen wollen. Wohin gehst du mit deinen Fragen, mit deinen Zweifeln? Gräbst du tiefer, um Antworten zu erhalten? Wir brauchen so ein Fundament, gerade in unserer Zeit. Wir wollen, bevor wir gleich auf Thomas nochmal kommen, so einen kleinen Einschub bringen. Kennt ihr die? Annie und Bert von der. Kennt ihr auch das Lied dazu? Der, die, das, wer, wie, was, wieso, weshalb, warum, wer nicht fragt, bleibt. Genau. Okay, also unsere Kinder hätten jetzt Spaß gehabt, wenn sie uns gehört hätten, hätten vielleicht gesagt, ihr könnt auch noch ein bisschen besser singen. Egal. Also, Fragen, Fragen, Fragen. Kinder sagen wir, fragt, stellt Fragen. Und Kinder fragen, die können uns löchern manchmal mit Fragen und dann wissen wir hoffentlich Antworten oder wenn wir sie nicht kennen, dann sagen wir, jetzt frag doch nicht so viel oder so. Ne? Oder, bitte? Ja. Die Eltern heute haben es einfacher wie wir damals, die können KI fragen. KI hat also auf alles eine Antwort, aber die sind auch nicht immer richtig, die Antworten. Also Vorsicht, da schüttelt jemand mit dem Kopf. Ja, Fragen gehören natürlich zum Leben dazu, das ist ganz klar. Wir lernen durch Fragen. Wir bilden uns weiter durch Fragen. Wir qualifizieren uns gerade in beruflicher Hinsicht, aber sonst auch. Es geht immer wieder um Fragen. Wir fragen meinetwegen nach dem Weg, dem Wetter, dem Preis und so weiter. Fragen, Fragen, Fragen begleiten unser Leben. Es gibt natürlich Fragen, die ein bisschen schwieriger sind. Wenn wir jetzt die Warum-Fragen nehmen, die es so gibt, warum ich, warum gerade ich oder warum ich nicht? Warum geht das gerade so? Warum jetzt oder warum nicht jetzt? Also all diese Fragen bewegen uns hin und wieder. Schwieriger sind vielleicht dann die Fragen der Erwachsenen. Warum das Leid in dieser Welt? Warum Krieg in der Ukraine, in Iran oder andernorts? Wie ist es damit? Wie ist es mit bestimmten Krankheiten? Warum hat es Corona gegeben? Was sollte das Ganze? Warum der Tod? Oder diese berühmte Frage, warum lässt Gott das zu? Diese Frage, die kommt häufig. Fragen. Klar, Fragen müssen sein. Wie gehst du mit Fragen um? Wie gehst du mit deinen Fragen um? Und ich möchte das wirklich jetzt persönlich nennen. Hast du Fragen? Vielleicht hast du gar keine Fragen. Vielleicht ist für dich alles klar. Aber das sind wahrscheinlich die wenigsten von uns, die sagen, alles ist klar. Wie gehst du mit deinen persönlichen Fragen um? Oder auch, wie gehst du mit deinen Zweifeln um? Jetzt muss ich mal eben gucken. Ja, wie gehst du mit deinen Zweifeln um? Hast du Zweifel? Oder hast du so einen klaren, massiven Glauben, dass du sagst, gibt gar keinen Zweifel? Ich habe mal Folgendes erlebt, ist ein paar Jahre her. Da waren die Autos noch etwas anders wie heute. Das heißt, die hatten über dem Tankverschluss nicht so eine Klappe, sondern der Tankdeckel war außen und wurde mit einem Schlüssel geöffnet. Den konnte man abschließen. Manche kennen das vielleicht noch. Ich hatte damals eine Macke. Heute habe ich natürlich keine mehr. Fragt eine nicht. Also meine Macke damals war, dass ich oft bis zum letzten Tropfen gefahren bin mit dem Auto. Und hatte aber einen Reservekanister hinten drin. So, und jetzt kam folgende Situation. Das Auto blieb stehen. Ich habe ja einen Reservekanister, ist ja nicht schlimm. Also, es war mitten im Winter. Jetzt ging ich zum Tankschloss und es war zugefroren. Das ist schwierig. So, ich bin ja clever. Habe ich meine Begleiterin in ein Geschäft in der Nähe geschickt, soll ein Feuerzeug holen, also so Schlüssel heiß machen und versuchen und so. Ne? So, und jetzt, da komme ich jetzt auf den Punkt. Jetzt stehe ich vor diesem Tankschloss, das zugefroren ist, und denke, siehst du, da kann Gott dir nicht helfen. In dem Moment kommt ein Mann vom Bürgersteig, zieht Türschlossenteiser aus der Tasche, spritzt das da rein, geht weiter, ohne einen Ton zu sagen. Siehst du, da kann Gott dir nicht helfen. Und was hat Jesus mir geantwortet? Siehst du, ich habe immer eine Möglichkeit, dir zu helfen. Irgendwie schaffe ich das immer. Ist das nicht toll? Also, ich muss ehrlicherweise sagen, so klare, ehrliche Zweifel habe ich relativ selten. Ich mache das dann viel geschickter, dass ich sage, ja, Gott kann, aber ob er jetzt will oder und so. Ne? Das kann man ja auch, die Zweifel kann man ja auch so ein bisschen geschickt einpacken, dass es trotzdem noch ganz gut klingt. Aber siehst du, da kann Gott dir nicht helfen. Vielleicht war es auch eine Anfechtung vom Teufel, dass er mir das so sagte. Ist auch völlig egal. Aber da kommt dieser Mann. Und plötzlich kann ich meinen Tankdeckel öffnen. Vielleicht war das ein Engel, der sich so in Menschengestalt war. Ist auch alles egal. Wichtig ist diese Antwort, die bis heute mit mir geht und an die ich mich hoffentlich immer dann erinnere, wenn ich es brauche. Siehste, ich kann dir doch helfen. Was dich auch bewegt, was dir auch Schmerzen macht, was dir Sorgen macht, Sorgen vielleicht mit der Entwicklung von Kindern oder was auch immer. Siehste, ich, Jesus, ich kann dir helfen. Wie gehst du mit deinen Zweifeln um? Wie gehst du mit deinen Schwächen um? Wie gehst du mit deinen Sünden um? Es geht mir darum, hier, dass wir ehrlich werden, dass wir uns da nichts vorspielen. Es gibt einige Beispiele für Menschen in der Bibel, die die kritisch gefragt haben. Nikodemus ist so ein Beispiel. Jesus unterhält sich mit ihm. Er war einer der Obersten der Juden. Und er sagt, wie kann ein Mensch von Neuem geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal und so weiter. Wir kennen diese ganze Geschichte, Jesus sagt, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes. Also er stellt hier kritische Nachfragen und Jesus antwortet ihm. Wir könnten einige andere nennen, der reiche Jüngling, den hatten wir ja schon, der immer wieder eine Frage nachwirft und immer wieder sagt, das habe ich doch schon alles gemacht, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es reicht noch nicht. Und dann gibt Jesus ihm diese entscheidende Antwort, ja, verkauf doch alles, was du hast, gib das den Armen dann. Und damit zeigte Jesus ihm, dein eigentliches Problem ist, dass du die Sicherheit, die materielle Sicherheit so besonders schätzt. Und das ist dein Hauptproblem. Oder wir könnten jetzt viel über Hiob reden, der auch immer wieder Fragen gestellt hat und der tatsächlich durch seine Situation an den Rand dessen gekommen ist, was menschlich möglich ist. Seine Kinder starben, sein Besitz war plötzlich weg und dann seine Frau wandte sich ab und seine Freunde, die treue Freunde waren, haben aber dann schließlich ihn auch noch falsch behandelt. Und dann saß er da ganz alleine in seinem Aschehaufen. Und dann fing er an und sagte, Gott, das ist nicht richtig, was hier passiert. Ich habe doch nach all dem, was mir möglich war, habe ich doch richtig gelebt. Also irgendwo muss das Problem bei dir liegen. Gut, Gott klärt das mit ihm. Er kriegt dann auch die Antwort, die er braucht. Und er wird von Gott bestätigt und kommt durch diese schwierigen Situationen dann schließlich dahin, dass er es zum Schluss sagt, ich hatte von Gott viel gehört, ich habe an Gott geglaubt. Aber jetzt scheint es mir so, dass ich ihn mit meinen Augen gesehen habe. Also Gott hat quasi durch das ganze Leid sein Herz geöffnet, die Augen seines Herzens geöffnet und dann plötzlich sagt er, ich habe Gott jetzt gesehen. Gut, Thema Fragen, um das jetzt so abzurunden. Es gibt natürlich auch Scheinfragen. Auch gerade Jesus ist, das ist nochmal der Nikodemus. Gehen wir einfach weiter. Die beiden hatten wir jetzt schon. Und eine dieser Scheinfragen ist ja, Moment. Da sollte ein Bibelvers kommen. Nee, ist richtig. Entschuldigung. Ich habe da ein Zitat eingebaut von Leuten, die sagen, wie wichtig es ist, zu zweifeln. Wer noch nie gezweifelt hat, hat auch nie wirklich geglaubt. Davon bin ich überzeugt. Denn bei Licht betrachtet ist Zweifel nichts anderes als eine noch nicht beantwortete Frage. Ohne Fragen gibt es keinen Glauben, jedenfalls keinen eigenständigen, erwachsenen, freiheitlichen Glauben. Zweifel und geistliches Wachstum sind eng miteinander verknüpft. Beide erfordern Zeit, Geduld und die Bereitschaft auszuhalten. Also ruhig den Mut haben, auch einmal zu zweifeln, nachzufragen und zu sagen, das kann ich nicht verstehen. Thema Scheinfragen, Fragen, die letztlich ein Ausweichen sind vor der Antwort. Die Frage wird so gestellt, dass ich eigentlich keine richtige Antwort haben will oder die kriege, die mir am liebsten ist. In evangelistischen Gesprächen, missionarischen Gesprächen begegnet uns oft die Frage, warum lässt Gott das zu? Ob das nun jedes Mal ernst gemeint wird. Ich habe oft den Eindruck, dass sich Menschen da vordrücken wollen, wirklich Gott zu begegnen. Denn wenn ich jetzt antworte, du, wir haben ja heute schön gefrühstückt, wir haben gute Kleidung, wir haben eine Wohnung, warum lässt Gott das denn zu? Dann muss ich auch das fragen. Das wäre etwas konsequenter, dann wird es schon schwierig. Ja, Scheinfragen waren diese. Ich überspringe das jetzt mal, weil wir das schon hatten. Der Thomas bekommt eine Bestätigung, als Jesus ihm begegnet, für die Auferstehung Jesu. Jesus gibt ihm diese Bestätigung. Er sagt, ich bin es, überzeuge dich. Und das ist etwas, das ihm viel Kraft gibt. Das lesen wir gleich zusammen. Das gibt ihm viel Kraft. Jesus begegnet ihm, sagt, hier bin ich. Und da antwortet er in diesem Moment, mein Herr und mein Gott. Was er da sagt, ist sehr aufschlussreich. Mein Herr, das heißt Adonai. Adonai wird meistens mit Herr übersetzt, ist aber noch viel mehr. Adonai ist der Herrscher, der über allem ist, dem alle Kraft und alle Gewalt gegeben ist. Und die Juden haben Adonai eingesetzt, wenn dort Jahwe stand, der Name Gottes, weil den sprachen sie nicht aus, sondern dann nahmen sie in der Regel Adonai. Und für mein Herr und mein Gott, da ist Elohim. Und Elohim ist der Schöpfer, der von dem alles kommt. Erster Satz in der Bibel, Bereshit bara Elohim, et hashamayim ve et haaretz. Das heißt, am Anfang schuf Gott Elohim aus nichts Himmel und Erde. Und er sagt, mein Herr und mein Gott. Das heißt, er hat Jesus, der Thomas hat Jesus dort in einer ganz anderen Art und Weise erkannt. Und Menschen, die durch schwere Zeiten gehen, erfahren Gott oft auch in besonderer Weise. Geht in guten Zeiten auch, deswegen muss es nicht uns nicht unbedingt schlecht gehen. Aber wir haben das Zeugnis, lest die Berichte von Open Doors, wo wir immer neue Zeitschriften auslegen in dem Ständer, lest das und erfahrt, wie Gott wirkt. Hier habe ich ein Beispiel rausgesucht von jemand, der auch viele Fragen hatte, Dietrich Bonhoeffer, der im Dritten Reich im KZ umgekommen ist. Und da hatte er folgende Frage, jetzt lesen wir das miteinander. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich trete aus meiner Zelle, gelassen, heiter, fest wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spreche mit meinen Bewachern frei, freundlich, klar, als hätte ich zu gebieten, der Gefangene. Wer bin ich? Sie sagen mir, ich trüge die Tage des Unglücks gleichmütig, lächelnd, stolz, wie einer, der siegen gewohnt ist. Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur, was ich selbst von mir weiß? Unruhig, sehnsüchtig, krank, wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle, hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe, zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkung, umgetrieben vom Warten auf große Dinge, ohnmächtig, bangend, um Freunde in endloser Ferne, müde, leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen, matt und bereit, von allen Abschied zu nehmen. Wer bin ich? Der oder jener? Bin ich denn heute dieser und morgen ein anderer? Bin ich beides zugleich? Vor Menschen ein Heuchler und vor mir selbst ein verächtlich, wehleidiger Schwächling? Oder gleicht, was in mir noch ist, dem geschlagenen Heer, das in Unordnung weicht vor schon gewonnenem Sieg? Wer bin ich? Einsames Fragen trieb mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich. Dein bin ich, o Gott. Also das war die Erfahrung, die er gemacht hatte in seiner Zelle. Und er ist ja dann auch als Märtyrer gestorben, aber er hatte diese Kraft von Gott bekommen. Noch einmal zu dem Thomas. Jesus hat gesagt, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind, die nicht sehen und doch glauben. Das klingt fast wie eine Seligpreisung. Matthäus 5, die Seligpreisung. Ne? Glückselig, die nicht sehen und doch glauben. Auch heute sehen wir Gott nicht persönlich. Wir sehen ihn mit dem Herzen. Wir sehen ihn im Glauben. Wir sehen schon seine Wirkung, aber es ist nicht dieses Sehen mit den Augen, so wie wir hier vielleicht uns sehen, einen Stuhl sehen oder sonst etwas. Aha. Hier sollte ein anderer Bibelvers noch kommen, aus dem Petrusbrief, wo gesagt wird, wir leben jetzt im Glauben. Wir leben nicht im Sehen. Wir werden das aber später einmal haben. So, was passierte weiter mit dem Thomas? Und damit kommen wir jetzt. Ja, hier ist der Vers, okay. Ihr liebt ihn, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht, über ihn werdet ihr euch jubeln, freuen mit unaussprechlicher, herrlicher Freude. So, und jetzt haben wir hier die Schlussfolie. Und da sehen wir, was der Thomas noch bewirkt hat. Er brauchte dieses Fundament. Seine Missionstätigkeit war enorm. Er hat Jerusalem etwa 40 nach Christus verlassen. Und dann zog er durch verschiedene Länder, evangelisierte dort, gründete Gemeinden. Irak, Iran, Afghanistan, Belutschistan. Enorm, was dieser Mann geleistet hat. Er hat wirklich etwas eingesetzt. Und dann kam er nach Indien, ist dort in verschiedenen Gegenden gewesen. Es wird gesagt, dass er 7 Gemeinden gegründet hat. Und es gibt heute noch Thomas-Christen-Gemeinden. Und diese haben als Ursprung, geben sie an, der Apostel Thomas. Und diese Kirchen sind älter als die meisten europäischen Kirchen. Er war also der erste Indien-Missionar überhaupt. Und insgesamt, ob die Zahlen genau stimmen, weiß ich nicht. Ich habe es aus Wikipedia. Aber insgesamt gibt es wohl an die 7 Millionen Christen in den unterschiedlichsten Kirchen, die sich auf Thomas zurückführen. Also, ungläubiger Thomas, tun wir mal ganz schnell zur Seite jetzt. Der fragende Thomas, das wäre schon besser. Der kämpfende Thomas, der Jesus begegnet ist und die Kraft bekommen hat, dann auch voranzugehen, andere mitzureißen, andere zum Glauben zu führen. Was bedeutet das für uns? Ich möchte dir Mut machen. Mut machen, Fragen zu stellen, Gott Fragen zu stellen, vielleicht auch Geschwistern Fragen zu stellen. Ich möchte dir Mut machen, auch einmal Zweifel zu äußern und klar zu benennen. Das bringt uns weiter. Ich möchte dir einfach Mut machen, einmal richtig ehrlich zu sein vor dir selbst. Voreinander. Auch uns bringt das hier nicht viel weiter, wenn wir nur immer die tollen Glaubenshelden hier irgendwie signalisieren. Es bringt uns weiter, wenn wir sagen, ich habe auch Fragen, ich habe auch Zweifel. Und wenn wir ehrlich sind damit, dann kommen wir weiter. Ich möchte noch mit uns beten. Lieber Jesus, danke, dass dieser Apostel Thomas ein Zeichen dafür ist, wie ehrlich wir sein können vor dir mit unseren Fragen, mit unseren Zweifeln, mit unseren Schwächen. Wir dürfen ehrlich sein und du stößt uns da nicht hinaus, im Gegenteil. Du beantwortest diese Fragen, du hilfst uns und du hilfst uns auch klare Glaubensschritte zu machen. Und klar weiterzukommen. Und danke, dass du diesen Thomas so gebraucht hast und ein Segen bis in diese Zeit hinein auch noch da ist und fließt. Und auch das wünschen wir für uns, dass wir auch ein Segen sind für andere. Dass du uns gebrauchen kannst und das willst du so gerne. Danke, Herr. Danke. Amen.